18:20, das Abendjournal am Donnerstagabend. Deutschlands Städte und Gemeinden, wir haben es gerade eben gehört, stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Während Bund und Länder Rekordsteuereinnahmen verbuchen, rutschen die Kommunen immer tiefer ins Minus. 25, knapp 30 Milliarden Euro Miese allein im vergangenen Jahr. Ein historischer Höchststand. Und die Aussichten, ja, die sind noch düsterer. Denn die Kosten, sie steigen weiter. Sozialausgaben explodieren, Tarifabschlüsse treiben die Personalkosten und gleichzeitig brechen wichtige Einnahmen wie die Gewerbesteuer weg. Einige Kommunen müssen übrigens schon Millionen an Gewerbesteuern zurückzahlen. Hinzu kommt ein strukturelles Problem. Immer mehr Aufgaben werden von oben beschlossen, aber vor Ort bezahlt. Die Folge, ja, die spüren die Bürger dann ganz konkret. Marode Schulen, geschlossene Schwimmbäder, gestrichene Buslinien und gleichzeitig wächst der Investitionsstau auf über 200 Milliarden Euro an. Die große Frage also, ist das alles nur eine vorübergehende Krise oder steckt das System der kommunalen Finanzierung ganz grundsätzlich in der Schieflage? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Oliver Stockern. Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, die Kommunalverbände schlagen Alarm. Wie dramatisch ist denn die Situation wirklich?
Die Wahrheit ist, wir erleben gerade die größte kommunale Finanzkrise seit Jahrzehnten, im Grunde genommen seit der Wiedervereinigung. Den Städten fehlt nicht nur das Geld für Prestigeobjekte, sondern es geht jetzt wirklich ans Eingemachte. Es geht um die Grundversorgung. Das System kippt. Es kippt langsam, aber es kippt inzwischen sichtbar. Sie haben es ja eben in der Anmoderation gesagt, das kommunale Defizit liegt bei etwa 30 Milliarden, mehr als 30 Milliarden im Jahr 2025. Dieses Jahr dürfte es noch schlimmer werden. Und der Deutsche Städtetag, der spricht von der größten Finanzkrise der Kommunen im Nachkriegsdeutschland.
Jetzt ist ja auffallend, dass der Bund ganz oft Dinge beschließt, die dann massive Auswirkungen eben auf die Kommunen haben. Also Stichwort Investitionssofortprogramm der Bundesregierung. Das sollte so der Wachstumsbooster schlechthin sein, aber für Kommunen ist es dann genau der Gegenteil. Die können noch weniger investieren. Warum ist denn das so?
Das Problem ist, der Bund verteilt Geschenke und sonnt sich dann in dem Erfolg, den die vielleicht ihm bringen. Die Parteien sonnen sich in dem Erfolg, was getan zu haben. Aber bezahlen müssen am Ende die Kommunen und die stehen im Regen. Und was dann als Konjunkturprogramm auf Bundesebene gedacht ist, führt vor Ort zu deutlich weniger Einnahmen. Und genau das ist natürlich auf der Ebene, wo investiert werden soll und wo wir das alle merken, als Bürger der Städte, als Bewohner von Städten, ist das ein Desaster, denn die Kommunen werden absolut ausgebremst.
Was ist denn im Moment der größte Kostentreiber? Sozialausgaben, Personal, Inflation, wo hakt es besonders?
Ja, der größte Sprengsatz sind einfach schon die Sozialausgaben. Sie steigen ständig und das Problem ist eben auch dabei, die Kommunen können sie fast nicht beeinflussen. Da ist eine finanzielle Dynamik hinter, die sich selbst immer weiter verstärkt. Die Sozialabgaben, die sind in den vergangenen 10 Jahren um ja, mehr als die Hälfte, um mehr als 50% gestiegen und in vielen Großstädten machen sie inzwischen mehr als ein Drittel des gesamten Haushalts aus. Also da ist wirklich der Wurm drin.
Um mal das Dilemma der Kommunen so ein bisschen zu beschreiben. Ganz aktuell zum Beispiel regen sich einige Städte auf. Der Bund hat jetzt die Preise für die Bundesdruckerei erhöht, also zum Beispiel für den Reisepass, wenn man den beantragt. Der kostet die Kommune jetzt bei der Bundesdruckerei rund 30 Euro. Die Kommunen kriegen vom Bund aber für jeden Ausweis maximal 27 Euro, für Kinder und so weiter noch weniger. Ist das ein Einzelbeispiel oder hat das schon System?
Ja, das ist genau so, wie Sie es beschreiben und das ist kein Detail, sondern das ist wirklich ein Muster. Der Bund erhöht Kosten und die Kommunen bleiben dann darauf sitzen. Der Reisepass ist da nur das, ja, ich würde sagen, sichtbarste Beispiel für dieses systematische Problem. Bei jedem Pass entsteht den Kommunen aktuell ein realer Verlust, weil eben die Erstattung unter den tatsächlichen Kosten liegt. Und das geht natürlich so nicht weiter. Da ist der Deutsche Städtetag wirklich auf dem richtigen Trip, wenn er sagt, so nicht mit uns.
Ja, ich mache das mal an einem Beispiel, die Stadt München zum Beispiel. Da wissen wir, die ist jetzt, gelinde gesagt, komplett pleite. Wie ist die Situation da und was sind die ganz konkreten Auswirkungen? Also wo merken die Bürger die Krise zuerst?
Ja, die Krise in München, die kommt nicht mit einem großen Knall, sondern sie kommt schleichend. In München ist es so, dass die Stadt inzwischen kein Geld mehr hat für Investitionen. Das heißt, alles, was sie investieren will, wo sie etwas neu machen will, U-Bahn bauen will, Parks erweitern will, Straßen bauen will, Brücken herstellen will. All das muss sie auf Pump machen. Und das hat natürlich zur Folge, dass sich Projekte verzögern, dass zum Beispiel in der Verwaltung gespart wird und der Service langsamer wird, dass irgendwo die Gebühren steigen und im Prinzip all das, was das Leben angenehm macht, was das Leben in unseren Städten lebenswert macht, da wird gekürzt und da wird gespart.
Jetzt muss man immer dazu sagen, Bayern geht es noch vergleichsweise gut. Rheinland-Pfalz, 35 Jahre SPD regiert, sieht da ganz anders aus. Also Pirmasens zum Beispiel habe ich mir den Haushalt angesehen. Wenn die ihre Pflichtaufgaben, also das, was Bund und Länder ihnen übertragen, erfüllt haben, dann ist der Haushalt schon im Minus. Ich meine, was bleibt mir denn da als Möglichkeit? Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Grundsteuer in schwindelerhöhende Höhen steigen lassen? Oder wie reagiert zum Beispiel eine Stadt wie Pirmasens?
Das ist richtig. So eine Stadt hat eben überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr, sondern muss auch die laufenden Ausgaben schon über Kredite finanzieren, was natürlich auf Dauer absehbar in die Pleite führt und was dazu führt, dass nicht mal mehr das Nötigste bezahlt werden kann. In so einer Stadt wird es dann schwierig für Bürger zu leben und es kann natürlich sein, dass dann die Bewohner mit den Füßen abstimmen und sagen, nee, dann ziehe ich aber anderswo hin, anderswo, wo vielleicht der Bus häufiger fährt, wo vielleicht der Kindergarten, die Kindertagesstätte billiger zu haben ist und wo vielleicht auch noch das öffentliche Schwimmbad geheizt ist. Und das sind alles Dinge, die dann nicht mehr stattfinden und eine Stadt unattraktiv machen und zu einer schrumpfenden Einwohnerschaft führen.
Gleichzeitig sagen Bund und Länder oder winken immer mit jeder Menge Förderprogrammen, die das Ganze dann ausgleichen sollen. Dafür müssen dann, muss man dazu wissen, Kommunen teils Eigenanteile zahlen und Pirmasens ist garantiert dann schon zu arm für Fördergelder, würde ich jetzt mal sagen. Aber finanziert wird ja vor allem ohnehin immer nur das, was gerade gefördert wird und nicht das, was die Menschen sich am dringendsten wünschen. Wie sehen Sie das? Ist die Förderpolitik gescheitert oder dann doch die letzte Hoffnung für die Kämmerer?
Nein, Förderprogramme sind vielleicht ein Pflaster, aber sie sind auf jeden Fall keine Therapie. Die Wunde darunter, die gärt und schwelt weiter und die besteht eben darin, dass immer mehr Leistungen auf die Kommunen verlagert werden, ohne dass der Bund, der das bestimmt, dafür auch bezahlt. Also Förderprogramme helfen punktuell, sie lösen das Grundproblem nicht und das Grundproblem sind die mangelnden Einnahmen der Kommunen, die dann eben in der Konsequenz dazu führen, dass auch Förderprogramme gar nicht abgerufen werden können, weil da ein Eigenanteil der Kommunen erforderlich ist, den sie dann häufig gar nicht mehr aufbringen können.
Das heißt, wir halten fest, also Bund und Länder halten sich zum einen nicht ans Konnexitätsprinzip, also wer bestellt, muss auch zahlen. Dann sind die Kommunen strukturell unterfinanziert. Dann jetzt aber die Lösung. Wie könnte die Finanzierung denn aus Ihrer Sicht auf neue Beine gestellt werden?
Ja, es gibt im Grunde genommen zwei Ansätze. Das eine ist, die Kommunen könnten einen höheren Anteil aus den Gemeinschaftssteuern erhalten. Also ein höherer Anteil aus der Mehrwertsteuer und aus anderen direkten und indirekten Steuern. Da ist natürlich bloß das Problem, dass das Geld dann am Ende dem Bund fehlt. Und wir wissen auch, der Bund ist mehr als klamm, hat auch Haushaltslücken in Milliardenhöhe. Und das wäre eigentlich nur eine Verlagerung, rechte Tasche, linke Tasche. Wenn man in der Stadt lebt, ich lebe zum Beispiel in Düsseldorf, dann erlebt man auch, dass in den Kommunen häufig eine Lähmung stattfindet, weil die Bürokratie sich selbst blockiert, weil digitale Prozesse noch nicht funktionieren. Meiner Meinung nach ist hier der größte Treiber und der größte Hebel, um Geld zu sparen und Verwaltung schlanker aufzustellen. Da müssen die Kommunen ran, die müssen einfach das, was Unternehmen seit Jahren oder Jahrzehnten machen, nämlich digitalisieren, das muss auch in den Kommunen schneller und zügiger stattfinden. Das fordern alle, aber wenn es dann umgesetzt werden soll, dann hapert es. Aber da wäre in der Tat ein großer Hebel.
Was aber natürlich auch wieder Geld kostet. Was wären die aus Ihrer Sicht wichtigste Sofortmaßnahme, um den Kommunen jetzt kurzfristig neue Luft zu verschaffen?
Naja, der wichtigste Hebel sind natürlich das, was wir vorhin schon genannt haben, die Sozialausgaben. Die sind einfach zu hoch und den größten Druck oder die größte Entlastung könnte man natürlich dort schaffen, wenn man den Kommunen wieder Luft verschafft und sie nicht die Sozialausgaben allein stemmen müssen. Allein die Kosten für Unterkunft und Heizung im Bürgergeld gehen bundesweit in zweistellige Milliardensummen. Und wenn hier eine stärkere Beteiligung des Bundes stattfinden könnte, dann wären den Kommunen da deutliche Ersparnisse in Sichtweite.
Die Kommunen sind pleite, Schulen marode, Steuern und Abgaben vor Ort steigen und steigen. Woran das liegt, hat uns der Wirtschaftsjournalist Oliver Stock erklärt. Ganz herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Abend.
Ja, danke gleichfalls.